Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war in den letzten Tagen viel unterwegs. 6 Länder auf dem Westbalkan hat sie innerhalb von 3 Tagen bereist. Sie war am Montag in Albanien und Montenegro, am Dienstag in Bosnien-Herzegowina und gestern schließlich in Serbien, dem Kosovo und in Nordmazedonien. Überall traf sich von der Leyen mit den jeweiligen Präsidenten und Regierungschefs. Sie sprach auf sogenannten Investorenkonferenzen. Die Länder, die sie bereist hat, sind ja bisher nicht in der EU, aber sie sind teils seit vielen Jahren Beitrittskandidaten. Über das Interesse der EU an diesen Ländern und die Stimmung in den Bevölkerungen dort spreche ich jetzt mit Boris Kalnoki. Er ist Journalist und Leiter der MCM Medienschule in Budapest. Guten Tag, Herr Kalnoki.
Einen schönen guten Tag.
Ursula von der Leyen war ja nicht zum ersten Mal auf dem Westbalkan. Seit 2021 besucht sie die Region jedes Jahr. Was will von der Leyen dort?
Nicht von der Leyen selbst, sondern die komplette EU macht sich natürlich strategische Gedanken, um den Westbalkan bei der Stange zu halten, um den Westbalkan im westlichen Lager zu halten. Das ist nicht in allen Fällen einfach. Und das möglichst ohne sie in die EU aufzunehmen. Seit vielen Jahren sind Länder wie Serbien Beitrittskandidaten und insbesondere aufgrund der Vorsicht von Ländern wie Frankreich, aber im Grunde ganz Westeuropas, hat man sich schon lange gescheut, diese Länder tatsächlich in die EU aufzunehmen, denn dann müsste man die Union auch politisch reformieren und Länder würden ein größeres Gewicht bekommen, die vielleicht ähnlich funktionieren wie Ungarn unter Viktor Orban. Mit anderen Worten, das Gewicht, das politische Gewicht der westlichen Länder würde geringer. Insofern hat man sich einen Plan ausgedacht, dass man diesen Ländern viel Geld gibt. Das nennt sich, glaube ich, Wachstumsplan für den Westbalkan. 6 Milliarden Euro sind da im Spiel von 3-4 Jahren, 24 bis 27 ist, glaube ich, der Investitionsplan. Und darum ging es auch auf dieser Reise, also wo man wie viel Geld hineinstecken kann und welche Fortschritte die diversen Beitrittskandidaten gemacht haben auf ihrem Weg in die EU.
Das heißt, Sie meinen, das war mehr eine Art Beruhigungsreise von der Leyen?
Ja, sie macht das ja seit 2021. Jedes Jahr gibt es eine solche Reise. Die Führungen der Länder sehen das als, naja, immerhin besser als nichts und gibt ein bisschen Geld, aber sehr viel weniger Geld, als sie erhoffen dürften, wenn sie dann Mitglieder würden. Ich glaube, da gäbe es sehr viel mehr Geld. Wenn man als Journalist mit den dortigen Politikern spricht, dann ist seit vielen Jahren immer die Rede davon, also wenn die EU sich nicht bald zusammenrafft und uns aufnimmt, dann kann es sein, dass wir uns an andere interessierte Großmächte wenden. Also im Kosovo beispielsweise wird dann manchmal die Türkei erwähnt, aber auch im Falle Albaniens hört man das manchmal hinter vorgehaltener Hand. Russland hat in Serbien seine Finger im Spiel. Insofern geht es hier um die strategische Präsenz der EU in dieser Region.
Insgesamt geht es um 6 Länder: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Diese Länder sind ja sehr unterschiedlich. Auch der Beitrittswunsch zur EU ist offenbar nicht überall gleich stark ausgeprägt. Wo ist er denn immer noch am stärksten und wo nicht mehr so stark?
Ich würde sagen, in Montenegro ist die Stimmung am freundlichsten. Dort wird ja auch schon seit vielen Jahren mit dem Euro bezahlt. Also die haben die Währung eingeführt. Kosovo möchte sehr gerne, nur die EU möchte nicht so sehr. Und vor allen Dingen hängt das ab von einer Lösung des kosovarisch-serbischen Spannungsverhältnisses. Solange da Spannungen sind, wird man beide nicht in die EU aufnehmen können. Bosnien ist einfach kein funktionierendes Land. Es wurde jetzt sehr gelobt von Frau von der Leyen, aber de facto wird Bosnien von der EU regiert, von einem hohen Repräsentanten der EU, der das letzte Wort hat bei allen politischen Entscheidungen. Und in Fällen, wo die Entscheidung angefochten wird oder wo beispielsweise sich die Frage stellt, ob nicht die Zeit gekommen ist, dass Bosnien sich selbst regieren sollte, also die Entscheidung darüber trifft der hohe Repräsentant. Mit anderen Worten, auf undefinierbare Zeit wird Bosnien sowieso von der EU regiert und dieses Trio aus Bosniaken, Kroaten und Serben, die sich eigentlich abspalten wollen, das hat noch nie funktioniert und funktioniert auch heute nicht. Also Montenegro ist, glaube ich, das Land, wo die Chancen am besten stehen. Albanien hat politisch sehr große Schritte gemacht in Richtung EU. Die Rhetorik ist sehr EU-freundlich. Die Regierung macht alles richtig, was man sich in der EU so gerne vorstellen würde. Allerdings gibt es Probleme mit der Unabhängigkeit des Justizsystems. Es gibt nach wie vor sehr hohe Kriminalität, Korruption. Es gibt Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit.
Wenn Sie sagen, die Westbalkanländer will man eigentlich gar nicht wirklich in der EU, zumindest die großen westeuropäischen Länder wollen das nicht. Trotzdem spricht man weiterhin über Beitrittsverhandlungen, über Kapitel, die man da durchdiskutiert. Durchschauen das diese Länder nicht, wenn das nur ein Spiel ist?
Doch, ich glaube, die durchschauen das sehr wohl. Wenn man mit Beratern von Präsident Vucic spricht in Serbien, dann ist ganz klar, die durchschauen das Spiel vollkommen. Wenn wir jetzt davon mal absehen und uns die Frage stellen, wie denn das Endgame aussehen kann, dann stellt sich die Frage etwas anders seit dem Ukraine-Krieg. Also die Haltung Westeuropas war wirklich, lasst uns nicht noch mehr osteuropäische Länder aufnehmen, die dann am Ende uns ins Schienbein treten. Wobei immer das Beispiel von Ungarn und Viktor Orban hervorgehoben wird. Aber seit dem Ukraine-Krieg gibt es ja das hehre Ziel, die Ukraine auf beschleunigtem Wege in die EU aufzunehmen, zusammen mit Moldawien. Beide Länder haben schwerwiegende Probleme hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit den Kopenhagener Kriterien. Und wenn man jetzt diesen Ländern aus geopolitischen Gründen eine Vorzugsbehandlung einräumt und die Westbalkanländer nicht aufnimmt, dann riskiert man natürlich einen riesigen Frust dort auszulösen, der tatsächlich anderen Großmächten dann die Pforten öffnen kann, um Einfluss zu gewinnen auf den Westbalkan. Einfluss, den sie im Übrigen sowieso schon haben in beträchtlichem Maße. Also hier kann es sein, dass die EU allmählich umschwenkt in Richtung, wir müssen die vielleicht doch aufnehmen, aber dieser Denkprozess ist, glaube ich, noch nicht abgeschlossen.
Schauen wir mal auf Serbien. Das ist das größte Land der Region. Dort gibt es seit fast einem Jahr immer wieder Massendemonstrationen gegen Präsident Vucic. Aber man sieht keine EU-Fahnen. Also es geht den Demonstranten da offenbar nicht vordergründig um den EU-Beitritt. Worum geht es ihnen?
Der Anlass für diese Demonstrationen, die seit fast einem Jahr dauern, ist ein tragischer Unfall, der Einsturz eines Bahnhofsdaches am 1. November letzten Jahres. Da kamen mehr als 20 Menschen ums Leben. Dieser Bahnhof war gerade fertig gebaut worden, fertig renoviert worden, mit ausländischem Geld aus Staaten, die nicht unbedingt der westlichen, fortschrittlichen Welt zugerechnet werden können. Und das war ein Symbol für das, was die Demonstranten für ein korruptes System halten in Serbien. Die Demonstrationen, die seither anhalten, die richten sich gegen das komplette Regierungssystem, das ganze politische System, welches in den Augen der Demonstranten und der serbischen Jugend als korrupt gilt. Sie wollen eine andere Art von Regierung. Sie hätten gerne westeuropäische Verhältnisse. Und dass keine EU-Fahnen zu sehen sind, naja, die kriegt man auch nicht in jedem Laden. Die müssen eigens von Aktivisten hergestellt werden. Und diejenigen Leute, die diese Demonstrationen organisieren, haben die Parole ausgegeben, keine EU-Fahnen. Also das macht man ganz bewusst nicht. Man will nicht so aussehen, als wäre man der verlängerte Arm der EU oder des Westens. Aber Ursula von der Leyen hat sich in Serbien mit Vertretern der Zivilgesellschaft getroffen, also mit Vertretern genau der Leute, die diese Demonstrationen organisieren. Und sie sprach davon, dass man in Serbien einen politischen Prozess wünscht, der alle Teile der Gesellschaft einschließt. Durch die Blume gesagt, gab sie da eigentlich ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die Regierung von Präsident Vucic eines Tages nicht mehr da sein soll. War natürlich nicht so ausgedrückt, aber jeder wusste, was zwischen den Zeilen gemeint war. Sollte es eines Tages dazu kommen, die Demonstranten fordern ja auch vorgezogene Wahlen, dann glaube ich, könnte es sehr schnell Fortschritt geben bei den Beitrittsverhandlungen.
Wie reagiert die Staatsmacht und Präsident Vucic auf diese anhaltenden Proteste?
Einerseits muss ich sagen, ich halte die Wirtschaftspolitik von Herrn Vucic für effizient. Serbien hat sich sehr modernisiert in den letzten 10 Jahren. Es ist also keineswegs so, dass da nur Dunkel und Morast zu sehen ist in Serbien. Andererseits, wie die serbische Staatsmacht, wie die Sicherheitskräfte auf die Demonstrationen reagieren, das kann man eigentlich nicht anders beschreiben als eine Mischung aus Gewähren lassen und andererseits aber auch brutaler Einschüchterung, sehr brutale Polizeieinsätze, Provokationen durch Hooligans, Gewalttätigkeiten undefinierbarer Zivilisten, die nicht als Polizisten gekennzeichnet sind. Da werden dann schon mal Demonstranten aufs Revier geschleppt und verhört und vielleicht auch geschlagen. Also das ist nicht schön, was da passiert. Andererseits sind auch die Demonstranten nicht immer Chorknaben und Chormädchen. Da gibt es also auch gewalttätige Übergriffe gegen Parteibüros der Regierungspartei.
Am 1. November ist nun der erste Jahrestag des Unglücks von Novi Sad, das ja diese Proteste ursprünglich ausgelöst hat. Was ist da zu erwarten an diesem Tag?
Ja, ich war vor wenigen Wochen in Novi Sad und hörte mich da um bei den Studenten. Es sind vorwiegend Studenten, die diese Proteste organisieren. Und der Campus, die Universität, ist das Zentrum, das organisatorische Zentrum dieser Sache. Soweit ich sehen kann, werden am 1. November Sympathisanten aus allen Teilen des Landes in Novi Sad zusammenkommen. Es wird sicher eine riesige Angelegenheit. Die Frage ist, ob es auch zu Gewalt kommen wird. Ich gehe mal davon aus, dass die Regierung nicht so dumm sein wird, eine Demonstration von wahrscheinlich mehreren hunderttausend Menschen gewaltsam auflösen zu wollen. Also hoffen wir mal, dass alles friedlich verläuft. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr eindrucksvoller Tag werden, was die Demonstration betrifft.
Bisher hatte die EU ja an Präsident Vucic als Partner festgehalten und ihn nicht öffentlich kritisiert, aber Sie meinen, das ändert sich gerade?
Nein, also man drängt ihn, man sagt, Serbien muss sich entscheiden oder Serbien hat sich entschieden und das war eine Werteentscheidung, es war die Entscheidung des Herzens. Was man damit sagen möchte ist, Vucic soll sich bitte abkoppeln von Russland. Er ist allerdings abhängig von Energie aus Russland und möglichst auch von China und überhaupt, also dem Westen sich zuwenden, wirtschaftlich gesehen. Da sind wir noch nicht. Vucic versucht zu lavieren, versucht durchaus auch der Ukraine Munition zu liefern, ohne das groß zu sagen in Serbien. Also er versucht zwischen diesen beiden Einflussfaktoren sich so zu bewegen, dass er nicht zerquetscht wird, aber er hat kein leichtes Spiel.
Sie haben schon gesagt, Präsident Vucic, der laviert so ein bisschen, der hält sich alle Optionen weltweit auch offen, pflegt auch gute Beziehungen mit China. Welche Rolle spielt in dem Ganzen auch das große Lithiumvorkommen, das in Serbien entdeckt worden ist? Hat Serbien dadurch auch einen Trumpf in der Hand?
Ja, dadurch hat Serbien einen Trumpf in der Hand. Wir sind im Grunde übergegangen von einer Phase, wo die EU versuchte, Vucic die Pistole an die Brust zu halten und zu sagen, komm, entscheide dich, wende dich ab von Russland. Und stattdessen sagt man jetzt, oh, ihr habt Lithium, lass uns Freunde sein. Und insofern gibt es auf dieser wirtschaftlichen Ebene ein strategisches Übereinkommen. Man stellt sich positiver gegenüber Serbien und hofft eben, diese seltenen Erden aus Serbien beziehen zu können.
Allerdings im EU-Parlament, da droht gerade Ärger. Die Partei von Präsident Vucic, die serbische Fortschrittspartei, die gehört ja bisher der EVP-Fraktion an, ist aber umstritten. Will man sie da raushaben?
Das muss die Zukunft zeigen. Auch die EVP hat wahrscheinlich ein Interesse, Vucic bei Laune zu halten. Aber nachdem ja die Rhetorik auch gegenüber Viktor Orban letztlich zu einem Auszug der ungarischen Regierungspartei aus der EVP geführt hat und seit Orban eine Art Teufelsbild ist, wenn die EVP ihn erwähnt, Orban und Vucic hingegen enge Verbündete sind, da kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen eng wird auf die Dauer.
Über die Ambitionen der EU bezüglich der Länder des Westbalkans sprach ich mit dem Journalisten Boris Kalnoki. Er ist Leiter der MCM-Medienschule in Budapest. Dankeschön.
Vielen Dank.